Wir sind 2012 um die Welt gereist. Wir hatten da ein Around-the-World-Ticket und waren knapp ein Jahr unterwegs. Und immer wieder trafen wir auf Leute, die sagten, ja, boah, Europa ist so cool. Also es waren Amerikaner oder Australier und sagten, ja, ich war schon in Europa, da und da, kennst du das? Oder in der Schweiz, ich war schon dort und dort, kennst du das? Und wir so, nein. Und es war uns so ein bisschen peinlich. Wir reisen erst um die Welt, bevor wir eigentlich unsere Nachbarländer kennenlernen. Und da fanden wir dann irgendwann, ja, das wäre eigentlich schon eine coole Sache. Und dazu waren wir oft mit einem Mietcamper unterwegs auf der Weltreise und fanden das Leben so im Camper auch wunderbar. Und so hat sich das dann mit der Zeit ergeben, dass wir sagten, ja komm, wir reisen durch Europa und irgendwie möchte man selber sich ja auch eine Challenge machen und das Ganze auch ein bisschen spannender machen. Also haben wir einfach beschlossen, lass uns alle Länder in Europa machen.
Ja, das ist Steffi gewesen vom Schweizer Reiseblog comewithus2.com und gemeinsam mit ihrem Freund Louis und ihrem Camper Karl sind sie gerade, wie ihr hört, auf großer Europatour. Und ich finde das total klasse, weil das einfach so den Trend zu Europa, der gerade irgendwie so ein bisschen entsteht, widerspiegelt. Wir alle und Lin und ich im Begriffen, wir kennen die Welt, aber irgendwie die eigene Haustür, also vor der eigenen Haustür können wir uns recht wenig aus, weshalb ich das total cool finde, dass sie dieses Projekt angenommen haben. Sie wollen alle Länder Europas besuchen und das ist das Interessante an der ganzen Sache, nicht die EU, also das politische Europa, sondern das kontinentale Europa. Von Island über Malta bis ganz weit rüber in den Osten fahren sie mit ihrem Camper und das ist ja extrem cool, was sie da so machen und was sie da erleben. Das ist, ich glaube, die erste von vielen Folgen, die ich mit den zwei aufnehmen werde. Diese Folge dreht sich jetzt erstmal eher um die ersten 16 Länder, die sie besucht haben und die befinden sich hauptsächlich in Südosteuropa, also alles so rund um die Adria, der Balkan, also Montenegro, Albanien, Griechenland, Bulgarien bis rüber in die Türkei. 16 Länder haben sie besucht, seit gestern sind sie in Ungarn und heute Morgen sind sie extra früh aufgestanden und haben auf einem Campingplatz übernachtet, damit sie auf jeden Fall Internet haben, gutes Internet für dieses Interview heute Morgen. Ja, und somit herzlich willkommen zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Ihr Lieben, ich bin Sebastian Canavis, euer Host und ja, jede Woche hört ihr hier ein tolles neues Interview mit spannenden Persönlichkeiten, die ja etwas Cooles erlebt haben auf ihren Reisen. Und ja, ich bin froh, dass Steffi heute Morgen Zeit gehabt hat, um mit mir für euch über dieses Thema zu sprechen. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit nur eins von vielen Interviews, das ich mit ihr und vielleicht auch in Zukunft auch mit Louis führen werde. Und wenn euch diese Folge interessiert und auch Steffi, Louis und ihr Karl, der Camper, dann besucht sie auf jeden Fall auf comewithus2, also 2, die 2, ausgeschrieben, nicht ausgeschrieben, sondern die Zahl 2, sorry, .com. Also ganz einfach, comewithus2.com. Und alle Infos und Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer auf www.offthepath.com/Folge 086. Das ist die 86. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und ja, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe lange mit Steffi heute Morgen über dieses Thema gesprochen und wünsche euch jetzt erstmal gleich ganz viel Spaß. Und bevor wir in diese Folge quasi reinspringen, noch ein kleiner Hinweis, oder eigentlich ist es kein Hinweis, sondern eigentlich ein Dankeschön nochmals wie jede Woche an alle Patreon-Unterstützer, die den Off-the-Path-Podcast und all unsere Arbeit, die wir machen, also nicht nur den Podcast jede Woche, sondern auch die täglichen Vlogs und die drei Beiträge, die wir jede Woche auf Off the Path veröffentlichen, unterstützen unter Patreon jeden Monat. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die über Amazon unsere Banner, unsere Links, unsere Affiliate-Links auf der Seite nutzen, um ja, ihr Shopping, ihre Buchungen bei Booking zu machen, ihr Shopping bei Amazon, ihre Airbnbs über uns buchen. Damit unterstützt ihr uns, unsere Arbeit indirekt und wir kriegen für jede Buchung oder jedes Mal, wenn ihr bei Amazon einkauft, eine kleine Kommission, aber ihr zahlt natürlich keinen Cent extra. Also ob ihr diesen Link nutzt oder nicht nutzt, ihr zahlt immer den gleichen Preis. Wenn ihr den Link nutzt, dann helft ihr uns, unterstützt ihr uns. Und dafür möchte ich, wie jede Woche, mich einmal bei euch wirklich von Herzen bedanken, weil damit ermöglicht ihr uns, dass wir diese Arbeit machen können und euch die Welt ins Wohnzimmer, ins Auto, in die U-Bahn, im Bus oder wo auch immer ihr gerade seid, näher bringen. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Wir haben jetzt die ganze Woche in Hannover verbracht. Wir haben gerade ein richtig cooles Video auf Instagram veröffentlicht. Also wenn ihr kurz Zeit habt, dann springt kurz auf Instagram und folgt uns da unter Off the Path. Da seht ihr mal unser neues Büro. Und wir haben gerade die Sticker draußen vor der Tür angehängt. Also die Logos an die Fensterscheibe. Sieht extrem cool aus. Also schaut mal vorbei und neuer Vlog von Slowenien. Zwei neue Vlogs sind gerade online gegangen, also auch extrem cool. Und morgen freue ich mich sehr drauf. Es geht morgen nach Italien, nach Südtirol auf die Seiser Alm. Die nächsten 4-5 Tage werden wir, ich weiß es gar nicht, ob wir offline sein werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Verbindung vielleicht nicht so ganz gut sein wird, die Internetverbindung. Aber dafür wird die Verbindung zur Natur umso besser sein. Ja, wir sind 4 Tage unterwegs mit unseren Rucksäcken und machen eine Hüttenwanderung. Unter anderem zum Schlernhaus, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und da sind wir jetzt quasi bis Montag dann unterwegs. Es wird extrem cool. Und ich habe genug geredet. Das ist die 86. Off the Path Podcast-Folge. Alle Infos wie immer auf www.offthepath.com/Folge 086. Und nun ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Steffi. Ja, herzlich willkommen, Steffi.
Hallo, Sebastian, herzlich willkommen. Das freut uns sehr, dass wir hier dabei sein dürfen.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass ihr da seid, denn unsere Zuhörer, die sind total scharf auf eure Folge. Ihr habt ja schon extrem viel erlebt. Ihr seid seit gestern im 16. Land Europas unterwegs, also auf eurer Europareise, ne?
Ja, genau. Wir sind gestern nach Ungarn eingereist und sind im Moment in der Umgebung von Debrecen.
Sehr cool. Es ist Ostungarn, hast du mir vor dem Interview erzählt, weil ich habe von dem Ort zum Beispiel noch nie was gehört und du meintest, das ist die zweitgrößte Stadt Ungarns.
Ja, genau. Ist unglaublich halt. Je länger, dass wir in solchen Ländern unterwegs sind, desto mehr merken wir, dass wir eigentlich ja überhaupt gar keine Ahnung von Europa haben.
Ja, genau. Also das ist halt eben, das zeigt auch, wie viel es da draußen noch gibt. Und ja, außer Budapest und
genau, man kennt den Balaton, die Metropolen.
Genau.
Aber ansonsten ist einfach nur grau, sagen wir so schön.
Ja, das ist so viel Gegend, die man einfach nicht kennt. Weshalb ich euer Projekt ziemlich cool finde, ihr habt euch als Ziel gesetzt, alle Länder Europas zu bereisen und ihr habt jetzt 16 von
47.
Wie viele wolltet ihr? 47. Okay. 47 finde ich so interessant, weil ich dachte so, 47? Auf welchem Planeten leben die denn? Die EU hat doch nur irgendwie 28 Länder. Aber ja, genau. Das hast du mir sehr gut erklärt, dass die Deutschen, ihr kommt aus der Schweiz.
Genau. Ne? Und für uns ist halt Europa ist Europa und nicht EU. Aber wir haben jetzt schon ganz oft das Problem gehabt, sind Leute fragen, ja wie, die EU hat 47 Länder. Für uns zählt Europa und das hat nichts mit der politischen EU zu tun.
Ja, also das kontinentale Europa, was sich ja ziemlich weit erstreckt und halt eben, wie du gerade sagtest, nichts mit der politischen Europäischen Union zu tun hat, was ja halt eben nur aus 28 Ländern besteht. Entsprechend habt ihr auch also ziemlich weite Länder halt mit inkludiert, also was zum europäischen Kontinent gehört. Island war eins davon.
Genau, wir sagen immer so, wir haben drei Problemfälle. Der eine ist Island, der andere Malta, weil das sind halt Inseln. Und Kasachstan, weil da gehören noch kleine Teile zur Europa dazu. Und das ist halt schon total weit im Osten. Das sind so die drei Problemfälle, die heben wir uns bis zum Schluss auf. Wir sind auch nicht sicher, ob wir Malta und Island dann mit der Fähre machen oder ob wir alle drei Länder schlussendlich mit dem Flieger machen. Aber wir haben ja noch Zeit. Wir sind Land Nummer 16. Das dauert noch ein bisschen, bis wir uns diesen drei Fällen noch widmen müssen.
Ja, wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs?
Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Wir sind am 7. Januar gestartet.
Okay, also 6 Monate, 16 Länder. Und wie viel Zeit habt ihr euch noch vorgenommen, dass ihr das dieses Projekt?
Wir so ungefähr 2 bis 3 Jahre brauchen. Aber wenn wir 47 Länder anschauen, ja, hat 52 Wochen, da kommen wir so grob über den Daumen gerechnet auf eine Woche pro Jahr pro Land. Und somit denken wir durchschnittlich, dass wir so 2 bis 3 Wochen haben, weil es gibt ja riesige Länder. Aber es gibt dann auch Länder wie Vatikan oder San Marino, wo man so in ein paar Stunden oder maximal einen Tag durch ist.
Ja, okay. Es wird gerade im Hintergrund ein bisschen laut. Jetzt sind die Ungarn wach.
Ja, genau, das rennen gerade ein paar Kinder rum, weil wir sitzen ja hier auf dem Campingplatz, damit wir auch das Internet haben für dieses Gespräch. Und klar, da...
Ja, ja, ist ja kein Problem. Das gehört dazu. Das sind die Geräusche, die da dazugehören. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, diese Tour zu machen?
Wir sind 2012 um die Welt gereist. Wir hatten da ein Around-the-World-Ticket und waren knapp ein Jahr unterwegs. Und immer wieder trafen wir auf Leute, die sagten, ja, boah, Europa ist so cool. Also es waren Amerikaner oder Australier und sagten, ja, ich war schon in Europa, da und da, kennst du das? Oder in der Schweiz, ich war schon dort und dort, kennst du das? Und wir so, nein. Und das war uns so ein bisschen peinlich. Wir reisen erst um die Welt, bevor wir eigentlich unsere Nachbarländer kennenlernen. Und da fanden wir dann irgendwann, ja, das wäre eigentlich schon eine coole Sache. Und dazu waren wir oft mit einem Mietcamper unterwegs auf der Weltreise und fanden das Leben so im Camper auch wunderbar. Und so hat sich das dann mit der Zeit ergeben, dass wir sagten, ja komm, wir reisen durch Europa und irgendwie möchte man selber sich ja auch eine Challenge machen und das Ganze auch ein bisschen spannender machen. Also haben wir einfach beschlossen, lass uns alle Länder in Europa machen.
Das finde ich ziemlich cool. Also habt ihr euch dann am, du hast gerade gesagt, am 6. Januar
7.
Januar halt euch in euren Camper gesetzt und seid losgefahren. Wie sah eure Tour bisher aus?
Wir sind über das Südtirol nach Italien. Also waren da in San Marino und in Vatikan. Von Italien sind wir später mit der Fähre nach Kroatien, sind da vor allem in Split und der Küste entlang. Wir waren schon in Istrien, deshalb haben wir den Teil so ein bisschen weggelassen. Sind dann über Bosnien-Herzegowina nach Montenegro, sind der albanischen Küste entlang bis nach Griechenland, von dort nach Mazedonien, in den Kosovo, nach Serbien, wieder östlicher nach Bulgarien, einmal quer durch bis in die Türkei. Und dann alles der Schwarzmeerküste hoch durch Rumänien, auch einen kleinen Abstecher nach Moldawien haben wir gemacht und jetzt einmal quer durch Rumänien durch sitzen wir aktuell in Ungarn.
Cool, also ihr habt jetzt quasi Osteuropa.
Genau, südöstliches Europa, den ganzen Balkan haben wir gemacht und ja Bulgarien, Rumänien so.
Cool, und was steht jetzt noch an, also wo führt euch die Route jetzt noch entlang?
Von Ungarn fahren wir nach Slowenien und nach Österreich, bevor wir dann am 20. August zurück in Budapest sein wollen, weil dann ist hier Nationalfeiertag, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und von dort geht es dann durch die Slowakei nach Südpolen, quer durch Tschechien und dann kommen wir nach Deutschland.
Okay, cool. Und dann Richtung Norden, also Skandinavien?
Dann geht es erstmal durch die Schweiz und dann Richtung Süden, weil es wird ja dann kalt und wir sind nicht so die Fans von kaltem Wetter und mit dem Camper ist es eh nicht so cool, im Winter jetzt irgendwo rumzudüsen. Deshalb werden wir in Südspanien überwintern und machen dann Portugal, Andalusien, die Ecke.
Schön, du bist unbedingt nach Tarifa.
Absolut, ist einer unserer Lieblingsorte. Ich war schon über 5 Monate in Malaga und da sind natürlich regelmäßig Abstecher nach Tarifa oder auch nach Marokko waren schon mit dabei. Das ist echt ein wunderschöner Ort.
Cool. Jeder, der jetzt quasi aufgepasst hat, der und diese Tour im Kopf nachgezeichnet hat, sieht so ein bisschen, wie das so ein bisschen Schlangenlinien halt irgendwie so sind, ne? So
ja, genau.
Hin und her und irgendwie macht das doch keinen Sinn für einen Außenstehenden, so wie ihr fahrt, weil ihr durch viele Länder doppelt fahrt. Wieso habt ihr euch so für diese Tour entschieden? Oder beziehungsweise, lass mich erst anders stellen, die Frage, wie habt ihr eure Tour rund um diese Länder so geplant?
Wir planen eigentlich fortlaufend. Also wirklich konkret wissen tun wir jetzt noch nicht, wo wir dann durchfahren. Es hat sich gezeigt, dass wir halt relativ früh im Januar losgefahren sind und mit Süditalien, da dachten wir uns, ja, eigentlich ist da unten schön warm. Aber dieser Winter war ja ein bisschen anders. Es hat ja sogar auch in Kroatien überall ein bisschen geschneit. Und wir haben dann halt entschieden, dass wir erst der Küste entlang fahren bis nach Griechenland runter, weil es einfach im Hinterland noch viel zu kalt war. In Serbien und so weiter, da lag noch so viel Schnee, da wollten wir nicht direkt hin. Deshalb sind wir zuerst nach unten gefahren und dann im Prinzip von Griechenland durchs ganze Hinterland nochmal zurück hoch bis Belgrad. Das macht an und für sich von der Route, wenn man es anschaut, keinen Sinn, aber von der Jahreszeit her war es halt fast nicht anders möglich.
Und jetzt auch so eure jetzigen Länder oder die Länder, die jetzt kommen, da kommt ja auch mal so viel, viel doppelt. Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass ihr jetzt quasi schon den einen Teil, den südöstlichen Teil fertig habt, Skandinavien wahrscheinlich zu spät da wärt und dann eigentlich irgendwo mitten im skandinavischen Winter, Frühwinter feststecken würdet und entsprechend habt ihr euch jetzt entschieden, von dort südlich zu fahren oder wie kam diese Entscheidung?
Wir haben halt schon relativ früh festgelegt, dass wir überwintern wollen in Südspanien, weil eben ich war da schon eine Zeit lang und wir haben da entsprechend auch schon Freunde und wissen, dass die Winter da nicht ganz so hart sind. Und ja, das Wetter beeinflusst eigentlich einfach wahnsinnig viel, weil, wie du sagst, in Skandinavien wollen wir nächsten Sommer sein, halt auch zur Jahreszeit, wo es einfach irgendwo erträglich ist, auch die kälteren Länder zu bereisen.
Ja, absolut, das verstehe ich. Und es ist auch eine tolle Zeit. Also ich meine, ich finde, Skandinavien im Winter ist ganz, ganz toll. Also ich bin schon so in Nordnorwegen gewesen. Das ist einzigartig, besonders jetzt so im November, Dezember. Da sind halt die ganzen Orcas und die ganzen Buckelwale in den Buchten. Das ist traumhaft. Und du hast die Nordlichter. Andererseits ist Norwegen im Sommer halt auch einfach ein traumhaftes Land. Man muss sich einfach entscheiden, was man lieber möchte. Und ihr habt euch für den Sommer
entschieden. Also ich glaube, so für eine Woche, zwei im Winter nach Skandinavien zu fahren, das wäre wunderschön, aber mit dem Camper sind wir mehrere Monate da oben unterwegs.
Ja.
Wenn es dann immer nur weiß ist, ich glaube, das würde es dann zu viel.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil ich habe noch ein paar Fragen zu eurem Camper, wie der aufgebaut ist und was die da so quasi gemacht haben und was das für ein Gefährt ist. Aber lass uns erstmal über diese 16 Länder sprechen, die ihr bisher besucht habt. Denn das sind ja alles sehr unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Denkweisen. Was waren so eure Highlights?
Es ist schwierig, jetzt einfach nur so ein einzelnes Land hervorzuheben. Ganz im Allgemeinen können wir eigentlich sagen, dass uns der Balkan wahnsinnig gut gefallen hat. Man kennt den Balkan so bis Kroatien und dann irgendwo ab Griechenland fangen unsere Erinnerungen oder die Ideen, was wir von den Ländern haben, wieder an. Und dazwischen war auch für uns absolut grau. Und jetzt sind wir durch die Länder gereist und die Herzlichkeit der Menschen im Balkan, die ist, ich würde sagen, unübertrefflich. Das sind so nette Menschen, die sich so freuen über Reisende. Und auch die Natur, die ist echt der Wahnsinn. Was wir alles schon erlebt haben mit Quellen, mit Bergpanoramen, das ist echt, echt richtig schön.
Also erzähl mal solche diese Dinge, die du jetzt gerade erwähnt hast, so Sachen, die ihr erlebt habt, das ist unglaublich.
Ja,
also was sind das
für
Orte?
Das Meer, das ist, ich meine, das ist genau die gleiche Farbe wie in Kroatien. Es ist türkis in allen möglichen Farben. Es hat wahnsinnig schöne Strände. Man muss dazu aber auch sagen, es hat halt auch oft verbaute Küsten. Aber wenn man weiß, wo diese Strände liegen, das ist echt der Wahnsinn. Oder auch Girocasta zum Beispiel im Hinterland. Das ist umgeben von Bergen. Man hat ein riesiges Panorama zu beiden Seiten. Der Ort selber ist wunderschön von der Architektur her. Sowas hätten wir schlicht nicht erwartet von Albanien.
Albanien ist sowieso, glaube ich, so ein Geheimtipp zurzeit, ne? In Europa auch noch. Das ist,
genau, das ist
wenig besucht und es ist so ein bisschen am Kommen.
Genau, ist ein bisschen in aller Munde, völlig zu Recht. Was wir einfach sagen, man braucht Zeit für Albanien, weil nur schon der ganze kulturelle Unterschied, die leben komplett anders wie wir. Die bewirtschaften ihre Felder größtenteils noch wirklich mit Eseln. Da rennt alles auf der Straße rum, was irgendwie ein paar Beine hat, um da rumzulaufen. Also es ist völlig normal, dass da Kühe, Esel, Ziegen, Schafe, da ist alles auf der Straße. Und man kommt halt auch schlecht voran, weil die Straßen echt schlecht sind. Deshalb braucht man einfach Zeit für das Land. Und wenn man die hat, dann wird einem Albanien begeistern. Was uns aber auch wahnsinnig überrascht hat, ist Serbien. Wir haben, man kennt die Geschichte von Serbien. Man hat nicht das beste Bild. Und wenn man dann ins Land hineinfährt, diese Natur, da hat es Nationalparks, die sind atemberaubend, die Aussichten, die man da hat, ist echt genial. Und dann wiederum die Menschen, obwohl sie unsere Sprache, weder Deutsch noch Englisch noch irgendwas, was wir verstanden hätten. Aber die sind so nett. Die telefonieren ihr ganzes Telefonbuch durch, damit sie irgendjemand finden, der Englisch spricht und uns helfen kann. Das war echt genial. Und in Serbien hatten wir überhaupt keine anderen Touristen gesehen. Ein dänisches Paar und sonst, da ist kein Tourist. Einfach, okay, weil die Vorurteile immer noch riesig sind dem Land gegenüber.
Ja, also sollten alle in Zukunft nach Serbien gehen.
Ja, also wer wandern will, der ist in Serbien sehr gut aufgehoben, weil es hat auch eine perfekte Infrastruktur. Und das ist ja doch auch wichtig, das ist so ein bisschen was in Albanien dann mehr fürs Abenteuer steht. Nach Albanien sollte man nicht fahren, wenn man nicht ein bisschen reiseerfahren ist und wirklich das einfache Leben sucht. Aber Serbien ist perfekt für jedermann.
Okay, ja, das sind solche Dinge, die ich zum Beispiel auch, also ich war wohl mal in Serbien, aber es ist lange her und das wusste ich zum Beispiel halt auch alles nicht. Und Albanien ist mir auch ein Begriff, weil jeder gerade irgendwie nach Albanien fragt. Es muss ein tolles Land sein.
Absolut. Aber auch unser letztes Land, Rumänien, mit der sächsischen Kultur in Transsilvanien, mit sowas hätten wir niemals gerechnet. Die Städte, die sind total bunt, auch die Dörfer bunt. Die Häuser, die sind grün, die sind gelb, rot, orange, überall hat es Blumen davor, alles ist total gepflegt, sauber. Im Gegensatz zum Balkan hat Rumänien eigentlich nahezu kein Abfallproblem. Die Landschaften mit der ganzen Kultur, die Schlösser, die Burgen, die Kirchen, das ist phänomenal.
Ich war mal in Rumänien, das ist allerdings schon, wir haben 2017 halt ungefähr so 6-7 Jahre her. Und da habe ich in Erinnerung, dass mir Bukarest überhaupt nicht gefallen hat, aber der Rest des Landes sehr gut gefallen hat. Das auch etwas. Ihr wart nicht in Bukarest. Also da habe ich mich überhaupt nicht sicher gefühlt, zum Beispiel. Allerdings habe ich, zum Beispiel, war die in Brasov, in Transsilvanien?
Ja, wunderschön.
Also, unglaublich. Total toll. Ja. Sinaia, diese ganzen kleinen Orte. Richtig, richtig schön.
Auch Sibiu und Hermannstadt. Und da fliegen täglich Flieger von Deutschland hin, direkt. Meine Mutter hat uns da besucht. Die ist ab Stuttgart direkt nach Sibiu geflogen. 2 Stunden. Wir hatten ein geniales Wochenende zusammen.
Ja, super. Total geil. Ist es noch so überlaufen? Also ich hatte es in Erinnerung als recht überlaufen, viele Touristen.
Brasov ist die beliebteste Stadt in Rumänien. Also außer der Hauptstadt selber. Deshalb kann schon sein, dass da viele Leute waren. Jetzt im Moment war es eigentlich sehr angenehm. Wir haben da auch eine Free-Walking-Tour gemacht und es war angenehm. Es war jetzt überhaupt nicht überlaufen. Es ist ja jetzt doch schon Sommerferienzeit. Klar, wenn man natürlich dann zu Sachen geht, wie zum Beispiel Bran, wo das Dracula-Schloss, das angebliche, steht, da ist es dann schon überlaufen. Aber das ist auch nicht mehr traditionell Rumänien. Das ist dann einfach nur ein punktueller Touristenhype dort.
Ja, das stimmt. Obwohl dieses Bran Castle, also das Dracula-Schloss, ja eigentlich nur eine Nachbaute ist und auch nicht das Original ist, ne?
Genau, es passt halt einfach auf die Beschreibung im Buch.
Genau, es passt auf die Beschreibung und in dem Schloss, das sind ja alles nur irgendwelche Replika, ist ja nichts Original, was ich sehr interessant fand.
Genau, wir haben uns deshalb dann auch viele andere Schlösser angesehen, also ich meine, da könnte man unendlich lang, glaube ich, in Rumänien bleiben.
Ja, und es hat eine unglaubliche Natur, ne? Also es ist auch viele Wälder, viel zum Wandern, auch noch so richtig wild, da gibt es ja auch Bären und so.
Genau, seit letztem Jahr ist das Jagdverbot in Kraft, jetzt dürfen die Braunbären nicht mehr gejagt werden und jetzt schreien sie halt überall so ein bisschen, ja, pass auf, die Bären, die sind jetzt überall, wir haben keinen gesehen, leider.
Ja.
So aus der Ferne wäre das schon cool.
Wäre doch auch ganz cool, ne? Mal mitten in Europa halt einfach so ein richtig wildes Tier, was man sonst irgendwie so aus Kanada oder Alaska kennt, zu sehen.
Wir waren in 2 Auffangstationen im Kosovo und in Bulgarien, die sind von 4 Pfoten. Und das sind halt Tanzbären oder Bären, die bei Restaurants und Käfigen gehalten wurden. Die können da ihren Lebensabend verbringen. Das sind schon wahnsinnig eindrückliche Tiere.
Ja, absolut. Gibt es denn auch etwas, also wir haben jetzt eigentlich, also von euren 16 Ländern haben wir jetzt, glaube ich, 3 abgeklappert. Und ich glaube, diese Folge gibt gar nicht so viel Raum, um alles quasi zu besprechen. Aber gibt es denn auch irgendwelche Dinge, die euch zum Beispiel total überrascht haben, wo ihr keine Erwartungen hattet oder irgendwas nicht wusstet?
So, vielleicht auch ein bisschen negativ überrascht hat uns eigentlich Montenegro. Das Problem war aber halt einfach auch wieder, dass wir im Vorfeld wahnsinnig viel über Montenegro gehört haben und alle haben immer davon gesprochen, ja, Montenegro ist die absolute Perle im Balkan, es ist wunderschön und so weiter. Und wir sind ins Land eingefahren, die ganzen Straßengräben waren voll mit Abfall, halt auch das Streunerproblem war riesig groß. Die Menschen, die schauen dich schon so grimmig an und wenn du mit ihnen irgendwie versuchst zu reden, dann, ja, also die meisten waren jetzt nicht besonders hilfreich und haben sich auch nicht eingesetzt. Da waren wir echt ein bisschen enttäuscht. Landschaftlich ist das schon schön, aber so das Flair oder die Verbindung zu Montenegro, die haben wir jetzt persönlich nicht gekriegt. Also so gibt es schon auch Sachen, die dann nicht nur einfach nur rosig und schön sind.
Ja. Ja, ich habe auch gehört zum Beispiel, dass Budva, das ist ja so die
an der Küste,
der Ort, wo man hin muss in Montenegro, dass der auch total überlaufen ist durch die Kreuzfahrtschiffe, ne, und gar nicht so toll sein soll.
Es hat halt schon einen schönen Altstadtkern, aber wenn du von der Altstadt dann zur Stadt selber schaust, dann ist da ein Hochhaus am anderen, der ganze Strand ist eigentlich zugebaut mit Hochhäusern und irgendwie fehlt dann einfach das Flair. Und ich kann mir schon vorstellen, sobald die Kreuzfahrtschiffe ablegen, dass es dann da echt voll wird.
Ja, absolut. Habt ihr auch zum Beispiel etwas von dem, also ich habe zum Beispiel in Bulgarien studiert, auf einer internationalen Uni, wo viele Leute, besonders aus dem Balkan, kamen. Und ich bin viel in Griechenland gewesen und ich habe halt auch viele mazedonische Mitschüler oder Mitstudenten gehabt. Habt ihr was von dem Beef mitbekommen, der zwischen Mazedonien und Griechenland zum Beispiel gibt?
Wenn man nachfragt, dann kriegt man das schon mit. Halt einfach auch, weil die in Skopje jetzt noch das Gefühl haben, sie müssen eine riesige Statue von Alexander dem Großen aufstellen. Das kam natürlich nicht so gut an. Beim Grenzübertritt, wir sind von Griechenland nach Mazedonien gereist, da war eigentlich nichts speziell, dass man jetzt irgendwie von Schikane oder so reden müsste. Aber für uns war halt Mazedonien eh gerade ein bisschen speziell, weil die Unruhen im Parlament, die waren nur ein paar Tage, bevor wir ins Land eingereist sind. Deshalb lag unser Fokus halt mehr so ein bisschen auf, wie sicher ist das Land für uns Reisende im Moment, wobei wir eigentlich relativ schnell sagen mussten, dass sich das Problem wirklich nur aufs Parlament und die Politik beschränkt und überhaupt nicht die Touristen betrifft. Aber es war halt auch wieder ein Riesenhype in den Medien. Und vor Ort, wenn man mit den Einheimischen spricht, die sagen alle, nee, das ist gar kein Problem, du kannst problemlos nach Skopje rein. Da wirst du überhaupt gar nichts davon wahrnehmen. Und so war es dann auch.
Ja, aber das ist ja oft so, ne, dass die Medien halt auch wirklich ein Drama machen. Und es gibt ja den Spruch in den Medien, what bleeds, that leads. Und wenn da halt kein Blut fließt, dann wird da halt eben irgendwie künstlich Blut draufgemalt, damit es halt irgendwie ein bisschen dramatischer
ist. Es ist halt einfach schade, dass dann die Touristenströme einbrechen. Die haben uns dann auch gesagt, normalerweise um die Jahreszeit wäre in Ohrid, am Ohridsee, extrem viel los. Die Gassen wären voll von Touristen und da waren halt kaum welche. Und das tut einem
auch
schon
ein toller Ort. Land. Ja.
Ja, ist ein schöner Ort. Der See an sich ist schön.
Ja, absolut. Was habt ihr denn noch? Also ihr wart ja auch ihr seid in die Türkei gefahren?
Ja, genau. 3% von der Türkei sind ja noch Europa. Das war auch so ein bisschen ein schwieriges Land, wo wir uns echt Gedanken gemacht haben.
Genau, die Türkei ist ja gerade in aller Munde und da würde mich jetzt auch mal interessieren. So, die Medien sagen das eine und ihr habt wahrscheinlich was anderes erlebt.
Wir haben, oder nicht? Also wir haben uns informiert, auch bei den Schweizer Behörden, wie die Lage im Land aussieht, einfach weil man so viel Negatives hört. Dazu muss man sagen, Louis ist Journalist. Da ist halt einfach, irgendwo haben wir uns da ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Wir selber bloggen und vloggen. Da war uns dann persönlich schon auch die Sache so ein bisschen unwohler. Aber wir haben dann trotzdem entschlossen, dass wir reinfahren. Wir sind zuerst im Mittelmeer entlang, haben so ein bisschen die Lage gecheckt und schlussendlich haben wir uns dann aber auch nach Istanbul selber vorgetraut. Es ist sehr schwer, finde ich, als Reisende jetzt zu sagen, wie die Situation wirklich ist. Wir waren zum Ramadan da, entsprechend war tagsüber, war es total ruhig und erst am Abend bei Sonnenuntergang sind die Leute rausgekommen und haben denen dann das Essen zelebriert in den Parks. Es war auch total spannend anzuschauen. Aber wenn ich jetzt gerade heute habe ich wieder gelesen, dass Leute, die halt einfach diese T-Shirts mit Heldaufdruck tragen, dass die einfach verhaftet werden. Irgendwo herrscht in der Türkei, glaube ich, im Moment schon ein bisschen Willkür. Und ob ich jetzt im Moment wirklich monatelang durch das Land reisen möchte, ich habe nicht so ein gutes Gefühl dabei. Die Zeit, die wir erlebt haben, wir waren überhaupt auf gar keine Schwierigkeiten gestoßen. Bei der Ausreise musste Louis ins Kreuzverhör von den Zöllnern. Aber schlussendlich muss man auch sagen, ja, das war eigentlich wahrscheinlich so mehr eine Routinekontrolle. Aber klar, im Moment selber kriegst du natürlich schon den Bammel.
Ja, ja, klar, natürlich. besonders wenn du halt dann in so einen Raum abgeführt wirst, dann denkst du auch so, ja, komme ich da gleich wieder raus?
Genau, und da sitzen da vier, die dich befragen. Das war schon ziemlich eindrücklich. Und ich musste draußen warten, wusste gar nicht, was Sache ist. Also es war schon speziell. Wir waren dann echt froh, als wir zurück in Bulgarien waren. Aber eben im Nachhinein, das war Routinekontrolle. Die wollten wissen, wo wir waren. Er konnte das dann auch mit Bildern belegen und zeigen. Und dann war das eigentlich so innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde war das erledigt.
Glück gehabt.
Ja.
nein, also aber ich glaube auch, also ich kenne die Türkei oder die Türken in der Türkei als sehr offene und als sehr liberale und nette Menschen. Und ich glaube, was da in der Türkei gerade abgeht, das ist natürlich schon sehr krass. Ja. Ich finde auch, dass wir als Reisende eine Art Macht haben über ein Land, ein bisschen vielleicht, indem wir halt nicht hinreisen und unser Geld woanders ausgeben. Und das ist halt auch jedem sein eigenes Recht, das zu tun und das zu machen, wenn man so eine Regierung nicht unterstützen möchte. Und das müssen wir ja auch nicht.
Ich glaube auch im Moment, es ist schwierig für uns, gehörte die Türkei einfach mit dazu. Sie lag jetzt am Weg. Und ich wollte unbedingt nach Istanbul. Ich glaube, das war auch so wirklich der Antrieb, wo uns dann den Rest gegeben hat, dass wir gesagt haben, also komm, wir fahren hin.
Ja. Natürlich, ja, und Istanbul ist eine total tolle Stadt. Absolut. Ja, ja, genau.
Aber es ist halt echt der Zwiespalt wegen so ein bisschen dieser Willkür. Man kann sich einfach nicht auf die Rechtslage verlassen und dann finde ich das immer extrem schwierig. Solange man weiß, die Polizei sorgt für Ordnung und das hat irgendwo Struktur, finde ich, kann man über vieles hinwegsehen. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird es schon ein bisschen kritisch.
Ja, also wir schweifen hier ins Politische
ja,
ab.
Genau,
und das wollen wir gar nicht. Wir versuchen mal wieder zurück auf eure Reise zu finden. Thema Camper. Was habt ihr für einen Camper?
Wir haben Opel Movano. Das ist ein Kastenwagen mit kurzem Radstand. Der bietet uns den Komfort, dass wir drin stehen können. Das war uns ganz wichtig, weil wir ja wirklich lange unterwegs sind. Das war so ein bisschen das Argument gegen den Bulli. Wobei mit Aufstelldach wird das ja gehen, aber das ist preislich einfach ganz eine andere Liga. Das ist ein Selbstausbau. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass nicht wir den selber ausgebaut haben, sondern wir haben den schon so gekauft, weil uns das Know-how und die Zeit dafür gefehlt haben. Wir sind damit echt total zufrieden. Wir können das Bett hochkurbeln, dann können wir unten eine Sitzbank machen. Wenn es mal regnet oder auch während der kälteren Jahreszeit waren wir drin. Wir haben Küche dabei, ein riesiger Kühlschrank. Das ist für uns das größte Luxusgut überhaupt. Und vor allem ganz wichtig, der Motor ist super in Schuss. Das Fahrzeug ist wirklich mechanisch top. Wir sind echt zufrieden mit unserem Karl.
Cool, hört sich gut an. Wie habt ihr zwei Batterien wahrscheinlich irgendwie drin? Also eine fürs Fahren und
Wir haben vorne eine normale Autobatterie, klar, im Motor verbaut. Und hinten haben wir zwei separate Batterien, das sind Staplerbatterien. Also bringen noch mehr Leistung als eine herkömmliche Autobatterie. Und wenn wir die voll geladen haben, dann können wir locker so um die 4 bis 5 Tage frei stehen. Da wir aber keine Indoor-Dusche haben und entsprechend nur draußen duschen können, sind in der Regel eher wir das Problem, dass wir zurück auf den Campingplatz wollen, als von der Technik her.
Diese Batterien, die müsst ihr dann aber quasi alle 4 Tage dann schon auf dem Campingplatz mal für eine Nacht anstecken.
Entweder so oder wir können die auch während der Fahrt laden. Nur wir fahren ja normalerweise nicht so weit. Also wenn wir ein paar Stunden fahren, dann können wir die schon so laden, dass wir über Nacht wieder wo stehen können. Aber da hatten wir jetzt die letzte Zeit ein bisschen Probleme mit unserem Batterieladegerät. Das ist uns nämlich das erste, ist uns kaputt gegangen. Und lass mal schnell das Auto vorbei. Das wird hier wahrscheinlich gefallen. Und dann haben wir in Bulgarien ein Ersatzteil gekauft. Das hatte leider nicht die gewünschte Spannung. Also es dauerte ewig, bis die geladen waren und es schaffte es nicht, die wirklich voll zu laden. Und deshalb haben wir jetzt in Sibiu, also in Rumänien, das alte Gerät wieder neu von Amazon bestellt. Wir können mittlerweile sagen, Experiment, Amazon-Bestellung nach Rumänien versenden, erfolgreich geglückt. Hat einfach eine Woche länger gedauert, weil der rumänische Kurier dachte, für ein Paket fährt er nicht die 10 Kilometer weiter. Bis wir das bemerkt haben, war fast eine Woche rum. Aber der Service von Amazon, der war cool.
Okay, wie habt ihr das dann wieder bekommen? Seid ihr hinterhergefahren oder was habt ihr?
Wir haben es dann schlussendlich selber abgeholt. Wir waren ja wirklich nur 10 Kilometer weiter weg. Und die haben sich halt einfach weder gemeldet noch irgendwas. Wenn du den Sendungsverlauf angeschaut hast, dann kam immer mal wieder, ja, versuch zuzustellen, was aber gar nicht möglich war, weil entweder war immer wer zu Hause oder ein Zettel war da, wo sie sich melden sollen. Ja, dann haben wir halt über den Amazon-Kundendienst mal ein bisschen Druck gemacht und das hat dann innerhalb von 2 Tagen, haben die das alles nachvollzogen, wo das Teil liegt, und da konnten wir das abholen.
Okay, cool. Euer Camper, den habt ihr ja so gekauft. Was muss man bei dem Kauf eines Campers beachten, wenn man so eine längere Tour machen möchte, wie ihr sie gemacht habt?
Das Wichtigste ist sicherlich die Mechanik vom Fahrzeug. Wenn der Motor in Top-Zustand ist, dann kannst du auch irgendwo hinfahren. Wenn der schon bröckelt, dafür ist der Innenausbau total cool, das nützt dir im Endeffekt nichts. Weil innen können wir ja jetzt auch, wir wollten mehr Stauplatz haben, ja kein Problem, dann machst du da mal irgendwo noch ein Loch rein, dort noch eine zusätzliche Ablage, das ist alles kein Problem. Aber wenn der Motor oder das Chassis halt schon komplett voller Rost ist oder so, dann kriegst du halt Probleme.
Kanntet ihr euch vorher mit Autos großartig aus oder haben eure Autos immer nur funktioniert?
Louis ist ein totaler Autofan und auch ich selber lege schon Wert auf so gewisse Autos. Ich hatte zum Beispiel verschiedenster Golf, einfach weil mir die total gut gefallen haben. Aber jetzt wirklich mechanisch kannten wir uns nicht besonders gut aus. Der Vorteil von Karl, von unserem Camper, den wir aktuell haben, ist, dass ein Werkstattleiter den selber für sich ausgebaut hat. Und nur wegen familiärer Situation musste er den verkaufen, schweren Herzens. Also er hatte teilweise sogar eine kleine Träne im Auge, als wir dann definitiv zuschlugen. Und da hatten wir einfach schlicht Glück. Der hat den Wagen top gepflegt und auch als wir jetzt Probleme mit dem Batterieladegerät hatten, wir wussten ja erst nicht, was es ist. Also hatten wir mit ihm telefoniert und wirklich Problem für Problem abgeklappert, bis wir das herausgefunden haben. Ich glaube, wir hatten da wirklich einfach wahnsinniges Glück auch.
Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, also woher weißt du denn, dass so ein Auto mechanisch halt gut in Schuss ist?
Einerseits hört man es natürlich, wenn man den Motor anlässt. Und Auspuff, Gase, die Farben und so weiter. Es gibt ja schon so gewisse Anhaltspunkte, wie man halt ein Auto beurteilen kann. Und dann einfach schlussendlich auch das Vertrauen. Also es war ein total sympathischer Verkäufer, der hat uns echt auf Anhieb, war der uns sympathisch. Und dann hat man halt einfach auch mal Vertrauen.
Aber das ist natürlich halt auch echt, wie du schon gesagt hast, eine reine Glückssache. Ja. Auch entsprechend halt auch, ja, das ist halt, beim Autokauf ist das echt schwer. Entweder man hat Glück oder man hat Pech. Ich hab vor 10 Jahren mal in Australien ein Auto gekauft. Ich dachte, boah, ey, geil, Schnäppchen, so ein Four-Wheel-Drive für $3,000. Und ich musste da nochmal $4,000 investieren, damit ich damit überhaupt durchs Outback fahren konnte. Und
da kann man schon echt einen Griff ins Klo machen.
Ja, eben. Ich habe den Griff ins Klo gewagt und geschafft. Aber bei euch anscheinend nicht, das ist schon mal sehr gut. Was kostet so ein Wagen?
Wir haben für den jetzt 12.000 Schweizer Franken bezahlt. Wenn wir das mal in Euro umrechnen, da sind das irgendwo 10.800 Euro. So mal Franklenk mal Pi.
Okay. Und das ist halt schon deutlich. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Preis, oder?
Ist kein Bulli. Muss man dazu sagen, die kommen im Preis halt überhaupt nicht runter. Der Wagen ist 2001 Jahrgang, also er hat doch schon ein paar Jahre drauf. Er hatte, als wir ihn gekauft haben, 200.000 Kilometer, aber das ist ein Lieferwagen. Ich meine, diese Lieferwagen, die sind gebaut für viele Kilometer. Und der Vorteil von dem Auto ist halt auch, es hat kaum Elektronik drin. Das macht gerade das Reisen durch Länder, wo wir jetzt schon unterwegs waren oder auch wieder hinkommen, angenehm, weil wenn diese Leute hier etwas können, dann ist es Schrauben. Wenn du denen aber einen super Hightech-Motor hinstellst, den sie erstmal mit dem Fehlergerät auslesen müssen, dann sind die überfordert. Deshalb waren wir eh sofort überzeugt von der Möglichkeit, halt ein älteres Auto zu haben, einfach weil dann die Leute hier auch einfach dran schrauben können.
Ja, ja. Ja, weil der Vorteil bei so mechanischen Autos, auch bei so Allradantrieben, die mechanisch halt noch so sind, so alter Land Rover, Defender zum Beispiel, mit denen kannst du halt auch durch tiefe Wasser fahren. Die funktionieren danach immer noch, weil die Technik halt nicht dazwischen ist.
Genau. Also sie sind schon ein Stückchen unzerstörbar, das glaube ich auch, als die modernen Technikboliden.
Ja.
Auch wenn die Klimaanlage schön wäre.
Ja, genau, das sind solche Sachen, ne? Also ich habe auch so ein älteres Gefährt und da funktioniert die Klimaanlage auch nicht. Und besonders jetzt im Sommer, wenn du da rumfährst, dann kann das schon sehr, sehr heiß werden in dem Auto.
Ja, das können wir bestätigen. Aber in der Regel ist das ja die kürzere Zeit des Jahres. Da müssen wir jetzt einfach durch.
Ja, aber Heizung funktioniert.
Ja, heizen könnten wir, das wäre problemlos.
Okay, das ist ja die Hauptsache für den Winter. Denn auch in Spanien wird es recht kalt.
Wird auch kühler, genau.
Aber wenn du so mit den Daten, die du genannt hast, also das ist schon teuer, ne? Also ist natürlich, zahlst du auch für den Ausbau und allem dafür. Aber ich meine, du zahlst 10.000 Euro oder 11.000 habt ihr gezahlt.
Ja.
Aber dafür habt ihr 2 Jahre keine Unterkunftskosten, beziehungsweise nur einen Stellplatz, wenn überhaupt manchmal.
Genau. Und du hast halt wirklich Gefährt, Fortbewegungsmittel, das müsstest du ja sonst auch irgendwie haben, und Unterkunft. Dazu kochen wir total oft selber. Wir gehen natürlich auch essen, weil das gehört ja auch zur Erkundung einer Kultur dazu. Aber wenn wir jetzt 2 Jahre lang nonstop auswärts essen gehen müssen, ich glaube, wir könnten schon jetzt kein Restaurant mehr sehen. Das ist schon praktisch, halt auch das selber kochen. Von dem her, so ein Camper senkt die Kosten für so eine Reise natürlich schon enorm.
Ja, absolut. Gab es denn außer jetzt dieses Problem mit der Batterie auch noch irgendwelche anderen Komplikationen auf der Reise? Also im Allgemeinen, nicht nur auf das Auto bezogen, also dass ihr irgendwelche Probleme mit Behörden, Menschen, irgendwas gehabt habt?
Überhaupt nicht. Wir sind ja jetzt wirklich ein halbes Jahr durch Länder gereist. Die haben bei uns Vorurteile ohne Ende von wegen, oh, das ist überhaupt nicht sicher. Da leben sowieso nur Diebe, da wird ja alles gestohlen. Uns ist überhaupt gar nichts passiert. Wir hatten noch nicht mal irgendwie Situationen, wo wir jetzt echt wirklich Angst hatten oder so. Die Leute sind so freundlich. Und das natürlich hören wir ja aber auch auf unser Bauchgefühl. Also, ich meine, wenn du irgendwo an einen Parkplatz kommst und da lauern schon so komische Gestalten rum, dann lassen wir auch tagsüber das Auto da nicht stehen, sondern suchen uns dann einen bewachten Parkplatz zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man da einfach so die normale Vorsicht hat und den gesunden Menschenverstand einschaltet, dann passiert einem auch normalerweise nichts.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und das ist auch das, was alle Leute hier auch im Podcast ständig und regelmäßig wiederholen. Man braucht einfach einen gesunden Menschenverstand und man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Dieses Gefühl, das ist Millionen alt, das ist die modernste Technik quasi, die wir quasi mit uns tragen, die Gefühle, die wir haben. Darauf kann man und sollte man hören.
Auf jeden Fall, das haben wir gemacht und wir haben so oft wirklich Meldungen gekriegt, oh, seid ihr mutig, dahin zu fahren? Das braucht keinen Mut. Das braucht einfach nur Vorurteile abschalten, hingehen, selber schauen. Und dann sieht man, dass es gar kein Problem ist.
Ja, das ist, unterschreibe ich blind. Sind das auch solche Kommentare, die ihr von Freunden und Verwandten bekommen habt, bevor ihr diese Idee umgesetzt habt?
Auch, ja. Gerade als sie mitbekommen haben, dass wir in die Türkei wollen, da hat schon der eine oder andere mal gesagt, ja, aber Leute, muss man es denn wirklich so herausfordern? Schlussendlich, glaube ich, kann man das, wenn man zu Hause ist, gar nicht einschätzen, weil die Informationen, die man kriegt, die sind ja sowieso alle aus den Medien und somit gehen die in die gleiche Richtung. Nur wenn man unterwegs ist und sich dem Land langsam nähert und dann langsam mit den Einheimischen anfängt zu reden oder andere Reisende fragt, die man sieht, so bekommt man ein ehrliches Bild, aber nicht durch die Medien.
Mhm. Ja, finde ich auch. Aber wie schützt man sich vor dieser Meinung? Also dieses auch von Freunden und Verwandten, die halt natürlich immer nur das Beste für einen wollen, aber natürlich immer so von außen halt auf einen einreden, ohne sich wirklich mit der Thematik und mit der eigenen Gefühlslage so auseinanderzusetzen, ne? Also man redet ja einfach oftmals einfach nur daher, ohne wirklich drüber nachzudenken, weil man halt eben eine Meinung aus den Medien sich gebildet hat. Aber wie geht man damit um? Wie kämpft man dagegen an und sagt dann trotzdem so jetzt mal bitte einfach ruhig und ich möchte das nicht mehr hören, ich mache das jetzt trotzdem?
Wir schalten halt größtenteils einfach ab. Wir lassen die reden, legen das für uns zur Seite. Wir wissen ja jetzt mittlerweile auch aus Erfahrung, dass es oft wirklich komplett anders ist, als geredet wird. Und irgendwo verstehen wir ja aber auch die Zurückgebliebenen, dass sie sich Sorgen machen, weil sie können die Situation von zu Hause schlicht nicht einschätzen. Und es ist ja schön, dass sie sich sorgen. Auch wenn wir nicht zu Hause sind, sind wir ja dann doch noch so ein bisschen Teil von ihrem Leben und das ist ja schon auch schön. Also wir schätzen das einerseits, dass sich die Leute sich Sorgen um uns machen, andererseits aber eben schauen wir halt einfach, dass wir zu Informationen kommen, die ehrlicher und direkter aus dem Land selber kommen.
Mhm.
Und manchmal ja, einfach gar nicht drauf eingehen.
Ja. Er ist ja aber auch immer schwer, ne?
Ja, klar, mit der Zeit wird das schon schwer, aber jetzt mit der Länge, wo wir unterwegs sind, wird das auch weniger von Familie und Freunden. Weil sie haben jetzt schon so oft gesehen, dass ihre Vorurteile oder ihre Ängste eigentlich total unberechtigt waren. Meine Mutter zum Beispiel, die sagt mittlerweile ganz klar, ich vertraue euch. Ihr könnt die Lage einschätzen, ich weiß, dass ihr nicht unnötig Risiko eingeht und da muss ich einfach jetzt auf euch vertrauen und das mache ich auch. Und das finde ich sehr schön und das schätzen wir beide an ihr wirklich, dass sie uns da so völlig blind vertraut und ja, dann eben einfach mal in den Flieger steigt und nach Rumänien kommt, wenn wir sagen, hey, ist echt total schön.
Ja, ist ja auch toll. Wir kommen langsam zum Ende dieser Folge und ich muss sagen, ich finde das auch alles total spannend, was ihr da so macht und was ihr auch noch vorhabt. Ich meine, ihr seid jetzt gerade mal bei einem Drittel.
Ja.
Ungefähr bei einem Drittel eurer Reise. Das heißt, wir können rein theoretisch noch zwei weitere Podcast-Folgen über euren Roadtrip durch das kontinentale Europa aufnehmen, was ich sehr spannend fände und ich glaube, das fänden auch viele Zuhörer spannend.
Absolut, auch die Unterschiede, oder? Wie es denn im Westen aussieht.
Ja, und was ich das toll finde, ist, weil du ja auch gesagt hast, also ihr habt ja selbst so eure eigenen Vorurteile auch so ein bisschen gehabt und die baut ihr so Stück für Stück im Laufe eurer Reise ab und genau dafür ist Reisen da, ne? Ich meine, ihr habt auch schon die ganze Welt gesehen, entsprechend wisst ihr, absolut. Und jetzt seht ihr mal so vor der eigenen Haustür, wie das da so ist und was es hier so gibt und das ist schon genial, wie unterschiedlich dieser Kontinent ist,
ja.
Oder?
Auch wirklich erschreckend, wie viel wir zum Beispiel von Australien oder von Asien wissen oder Amerika, aber wie wenig eigentlich von unserer eigenen Kultur, von den Ländern in Europa. Irgendwie ist die Ferne viel spannender.
Ich glaube, es gibt, natürlich, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, das kommt auch im Laufe der Zeit. Ich merke auch ganz klar, als Blogger hier auf Off the Path, dass ein ganz großer Trend zu Reisen in Europa stattfindet, dass die weite Welt natürlich toll ist und total reizt, aber dass die Leute immer mehr Europa sehen wollen, was sehr, sehr gut ist und ich sehr gut heißen kann. Und ihr macht es sehr gut vor. Ich glaube, nicht jeder kann so einen krassen Roadtrip über 2 Jahre durch Europa machen zeitlich, aber ich finde es gut, dass ihr es macht und dass ihr euch quasi diese Eindrücke holt und dass ihr die mit uns hier teilt.
Genau, weil man kann sich ja dann auch einfach rauspicken, was einem gefällt und seine 2 Wochen Urlaub dann dort verbringen. Das ist auch so ein bisschen unser Ziel, um einfach diese Länder attraktiv für Ferien zu machen oder auf kürzere Reisen.
Ja, absolut. Von den Ländern, die ihr jetzt so erlebt habt, von diesen 16 oder also 15, jetzt seid ihr ja seit gestern im 16., gibt es da so, du hast ja vorhin gesagt, also Albanien ist ein absolutes Highlight-Land, aber darf man ein Lieblingsland schon haben?
Dürfen, naja, also irgendwo durch hat jedes Land ja seine Schönheiten, aber wirklich ganz, ganz besonders gut gefallen hat uns wirklich Rumänien und Serbien.
Okay. Cool, dann müssen wir vielleicht darüber mal eine detaillierte Folge aufnehmen, über diese 2 Länder. Gibt es denn noch irgendwelche Tipps, die ihr anderen Reisenden, also den Zuhörern hier im Podcast gerade, geben könnt, die Ähnliches planen wie ihr, was wir vielleicht bisher noch nicht besprochen haben?
Ja, vielleicht ist so ein Tipp auch einfach mal nicht nur in die Städte zu fahren, sondern wirklich auch in die Natur raus. Wir hören von vielen, dass sie eben zum Beispiel in Budapest schon waren oder allgemein Belgrad kennen sie, aber den Rest von Serbien nicht. Das macht schon auch das Land aus. Die Natur, die Wanderungen, die man machen kann, die ganzen Aktivitäten draußen, das finde ich schon sehr wichtig. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, wenn man irgendwo eine Städtereise macht, einfach noch ein paar Tage anhängen. Man kann ja auch mit dem Bus oder mit dem Mietwagen raus in die Natur fahren und sich da einfach auch noch so spezielles Highlight vom Land mitzunehmen. Es gibt dann schon noch einen viel krasseren, viel besseren Eindruck vom gesamten Land.
Ja, das glaube ich auch, weil also in den Städten ist ja auch immer so Multikulti, da kommen ja ganz viele Kulturen und ganz viele Länder halt irgendwie zusammen. Entsprechend ist das immer so ein kleiner Mischmasch, so ein bisschen Originalland.
So ein bisschen aber, auch gleich, also irgendein gewisser Teil ist ja in jeder Stadt wieder gleich. Ein bisschen was kriegt man vom Land mit, aber wenn man danach durch die Dörfer fährt, da erlebt man dann das wirkliche Leben.
Ja, also finde ich einen guten Tipp. Herzlichen Dank, Steffi, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, dass ihr auf den Campingplatz gefahren seid, um stark genug Internet zu haben.
Sehr gerne.
Damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Und ich wünsche euch alles Gute für die weiteren, wie viele sind das nochmal? 20 Länder habt ihr noch vor euch ungefähr, ne?
47 minus 16.
16, sorry, ja, genau. Ich habe gerade
mit der EU gerechnet.
Mit 26 habe ich gerade gerechnet. Okay. Also genau, ihr habt 31 Länder vor euch, also noch einiges.
Absolut.
Und dann wünsche ich euch alles Gute für den Rest der Reise und ich hoffe, wir hören uns vielleicht beim nächsten Drittel
Dem
nächsten Drittel wieder und besprechen dann, wie so Polen, Deutschland, Spanien und so weiter waren.
Sehr gerne. Vielen Dank,
dass
wir dabei sein durften. Wir hören uns ja
sehr
auch
gerne
mal wieder Podcasts während der Fahrt an. Das ist echt eine tolle Sache.
Ja, danke schön. Dann liebe Grüße an Louis auch. Das nächste Mal ist er vielleicht auch mit dabei. Und wie gesagt, safe travels, alles Gute und bis bald.
Bis bald, genau. Habt Spaß.
Tschüssi. In
der Welt. Tschüss.
Danke, tschüss. Ja, das war sie wieder, die 86. Off the Path Podcast Folge. Wie fandet ihr sie? Also ich fand es extrem cool, mit Steffi darüber zu sprechen. Ja, man hat hier und da ein paar Nebengeräusche gehört, als der Campingplatz quasi zum Leben erwacht ist. Oder zum Leben erwacht, nee, das ist falsch gesagt, wie der Campingplatz einfach wach geworden ist. Hier und da ein paar Kids im Hintergrund. Aber das gehört einfach dazu. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass die zwei extra so früh aufgestanden sind. Ich meine, sie mussten um 7 Uhr aufstehen, um dieses Interview aufzunehmen, weil ich die Interviews immer sehr früh morgens aufnehme, bevor ich hier in Hannover ins Büro fahre. Und entsprechend müssen meine Gäste halt auch sehr früh aufstehen. Und ich finde es klasse, dass sie dann immer noch so enthusiastisch über ihre Reisen und ihre Projekte sprechen können. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, das war's für diese Woche mal wieder. Total krass, wie schnell die Zeit wieder vergeht. Fast wieder eine Stunde lang diese Podcast-Folge. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge an mich, dann immer gerne her damit. Eine Mail, ein Tweet, eine Facebook-Nachricht, eine Instagram-Nachricht. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Wenn ihr Fragen an Steffi habt und auch Louis, den ihr heute jetzt nicht gehört habt, dann findet ihr die zwei unter comewithus2.com. Das ist ihr Blog, der direkte Link dazu auch in den Shownotes unter www.offthepath.com/Folge 086. Ja, nächste Woche geht's spannend weiter. Wie ihr wisst, habe ich noch zwei weitere Folgen im Petto. Die habe ich schon aufgenommen. Und zwar geht's einmal um die Antarktis, also eine Antarktis-Expedition mit Sarah. Die war fast 14 Tage in Antarktis unterwegs und hat was richtig Cooles erlebt. Viele Tiere gesehen, viele Pinguine, viele Wale. Und hat viel zu erzählen von diesem Kontinent quasi. Sehr spannend. Und die andere Folge, die ihr quasi auswählen könnt, ihr könnt mir bis Montag ungefähr Bescheid geben, bevor ich entscheide, welche Folge nächste Woche online geht, ist eine Weltreise mit der Starline. Starline, das ist eine Fluglinien Verbindung, Vergesellschaft, nee, Gesellschaft ist das nicht, wie nennt man das denn? Also eine Allianz von verschiedenen Fluglinien, unter anderem die Thai Airways, die Lufthansa, SAS, die skandinavische Airline ist da mit drin und viele andere. Und die haben so ein sogenanntes Around-the-World-Ticket, was recht günstig ist, also, oder sogar sehr günstig ist. Und da spreche ich mit Clemens und Anne, oder mit den zwei habe ich gesprochen. Die haben das nämlich gemacht, die sind 3 Monate um die Welt gereist, 16 Flüge in 3 Monaten, ziemlich krass. Und ja, wie das war und warum sich das lohnt, mit einer Allianz zum Beispiel eine Weltreise zu machen, ja, darüber spreche ich mit den zwei. Also ihr dürft entscheiden, Antarktis-Expedition oder Star Alliance Weltreise. Sagt mir Bescheid, bis nächste Woche Montag, würde mich wahnsinnig freuen. Entweder über Twitter, @s_cannabis, über Instagram, über Facebook oder über E-Mail, ganz einfach über E-Mail. Und wenn ihr auch eine Geschichte zu erzählen habt für den Podcast, dann nur her damit. Einfach eine E-Mail an podcast@offthepath.com und ja, dann hören wir uns vielleicht schon ganz bald hier im Podcast und nehmen frühmorgens um 7:30 eine Folge auf. Und ja, ihr Lieben, wir hören uns dann nächste Woche. Wir sind weg, wir fahren nach Italien. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Arrivederci. Ciao und tschüss.